anders, als du glaubst.
Hallo, ich bin Cordula Holz, katholische Theologin.
Und ich bin Annette Böckler, jüdische Theologin.
Und ich bin Nasrin Bani Assadi, muslimische Theologin.
Wir sitzen mal wieder zusammen und haben uns heute vorgenommen, einen Text genauer anzuschauen. Und zwar einen Text, der eine besonders große Wirkungsgeschichte in allen drei Religionen hatte.
Ja, ich lese den Text aus dem Koran vor. Es ist Sura 37, Versen 102 bis 107. Als er mit ihm den Lauf erreichte, sprach er: Mein Sohn, ich sah im Traum, dass ich dich opfern soll. Nun sieh, was meinst du dazu? Er sprach: Mein Vater, handle so, wie dir befohlen wird, und du wirst mich, so Gott will, geduldig finden. Als die beiden sich in ihr Geschick ergeben hatten, und er ihn auf die Stirn geworfen hatte, da riefen wir ihm zu: O Abraham, du hast den Traum für wahr gehalten. Siehe, so belohnen wir die, die Gutes tun. Siehe, das war die klare Prüfung. Durch ein herrliches Schlachtopfertier schaffen wir Ersatz für ihn.
Ach, spannend, diese Geschichte aus dem Koran zu hören. Es gibt eine ganz ähnliche Geschichte in der Bibel, in Genesis 22. Und da soll Abraham, also Abraham bekommt von Gott den Auftrag, seinen Sohn Isaak zu opfern. Er macht sich also auf den Weg, den Gott ihm vorgeschrieben hat. Und auf diesem Weg wundert sich sein Sohn schon und sagt zu ihm: Ja, wir haben doch gar kein Opfertier dabei, und wundert sich sozusagen, wer soll denn da geopfert werden? Abraham antwortet dann sehr ausweichend: Ja, Gott wird sich sein Opfertier suchen, und geht nicht weiter darauf ein. Und um ein bisschen die Geschichte kurz zu machen, also ganz knapp bevor Abraham das Messer gegen seinen Sohn ausstreckt, ruft ein Engel oder ein Bote, dass er seinem Jungen eben nichts antun soll, und zeigt Abraham einen Widder, den er stattdessen opfern soll. Soweit die Geschichte aus Genesis 22, die ein bisschen zu lang wäre, jetzt vorzulesen. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viel jetzt zu besprechen, wenn wir so ein bisschen die Korangeschichte, Geschichte aus dem Koran gehört haben und jetzt die biblische nur kurz zusammengefasst. Wollen wir natürlich auf einzelne Details jetzt genauer eingehen.
Ja, und ich bin so gegen dieses kurze Zusammenfassen, weil bei uns werden die Geschichten am Ende eigentlich eher immer länger als kürzer, wenn man die erzählt. Lass uns doch, also ich wäre mal dafür, mal auch in den Text zu gucken. Also wir haben ja eben den Koran gehört, und jetzt sollten wir auch den hebräischen Text hören oder den biblischen Text. Wie ist das in deiner Übersetzung? Hast du eine Übersetzung vor dir liegen, Cordula?
Ja, ich fange mal an zu lesen. Also ich bin mir sicher, wir kommen in dieser Podcast-Folge nicht durch den ganzen Text, aber ich fange mal an. Wir gucken, wie weit ich komme. In jenen Tagen stellte Gott Abraham auf die Probe.
Huch! Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hatte jetzt mit einigen gerechnet, aber in jenen Tagen? Aber was für eine Übersetzung hast du?
Die Einheitsübersetzung, die neuere, also die katholischerseits so immer herangezogen wird für Lesungen, auch im Gottesdienst.
Ja. Da ist schon gleich was irgendwie weg.
Ist was also rausgenommen. Das war jetzt nicht das wichtigste Wort, dachte ich. Ich dachte, du gehst jetzt vielleicht auf die Probe ein, aber du gehst schon auf diesen ersten Satz Tagen ein.
Genau, und da steht Vayehi, das heißt, und es war Achal nach Hadevarim. Devarim sind Sachen oder Worte. Haele, diesen Worten. Also, und es war nach diesen Worten. Das ist ja ein komischer Anfang von der Geschichte. Also, wenn ich euch jetzt ein Märchen erzähle oder eine Geschichte oder so, da würde ich ja nicht anfangen. Und es war nach diesen Worten, da passierte das. Da fragst du doch automatisch, nach welchen Worten. Und wenn man dann zurückblättert, was man ja in einem Buch macht, also wir sind ja in Kapitel 22 und in Genesis 21, da ist die Geschichte von Hagar und Ishmael. wo der Ishmael in der Wüste ist und fast umkommt und verdurstet und dann kommt der Engel zu der Hagar und so. Und dann kommt der Abimelech und schließt einen Bund mit Abraham. Und da gibt's jetzt zwei Weisen, wie man das erklären kann. Eine, die ich nicht gut finde, das ist nämlich, dass gesagt wird, oh, der Abraham hat hier einen Bund mit dem Abimelech geschlossen, das hätte er nicht machen sollen, deshalb wird er jetzt herausgefordert von Gott. Und die andere ist, die finde ich viel schöner, nach diesen Worten, nach welchen Worten? Nach den Worten von Ishmael. Der Ishmael, der war ja 13, warte mal, wie alt waren die? Also der Ishmael war der ältere Bruder von dem Isaak. Und die haben, wie Brüder das so haben, die ist ja nicht immer 100% friedlich, also die haben sich so ein bisschen auch mal gestritten und so, und der Ishmael, der sagt zu dem Isaak, ich war 13, als ich beschnitten wurde, du warst ein Baby, du hast überhaupt nichts mitgekriegt, also ich bin Gott viel mehr ergeben als du. Und der Isaak sagt, wenn Gott alle Körperteile von mir fordern wollte, würde ich sie Gott natürlich geben. Daraufhin, nach diesen Worten, berichtet sich Gott an Abraham. Das Interessante an der Geschichte ist, hier wird der Isaak ja sehr aktiv, ne? Dass der Isaak das im Grunde wegen dem Isaak passiert
ist. Und das ist biblisch direkt davor geschildert, so ausführlich?
Also davor hast du Genesis 21, ja. Die Ishmael-Geschichte.
Genau. Also ich dachte an dem, wenn du schon darauf eingehst, was davor passiert ist, dachte ich eher daran, dass ja nicht nur Isaak da sozusagen hingegeben wird in dieser Geschichte, sondern vorher ja schon Ishmael in die Wüste geschickt wird und im Grunde mit seiner Mutter kann dann nicht weiter überleben ohne Wasser, ohne Brot. Also im Grunde ja auch hingegeben wird. Er wird zwar jetzt da nicht so auftragsmäßig als Prüfung hingeschickt, aber es ist trotzdem eine ganz ähnliche Geschichte, die davor passiert, nämlich dem Ishmael.
Sehr interessant, weil diese Geschichte über Hagar und Ishmael in der Wüste eigentlich taucht im Koran nicht auf. Das ist in der Überlieferung. Aber wie ihr schon gesehen habt, diese Geschichte von Opfer eigentlich erwähnt nicht den Namen von der Sohn, aber die Reihenfolge der Geschichte, also zuerst die frühere Versen fangen mit diesem Wunsch von Abraham an. Er wünscht für sich einen Sohn, und dann kommt diese Geschichte von Opfer seines Sohnes, und dann kommt die Botschaft über Geburt von Isaak. Und nach dieser Reihenfolge hat die muslimische Überlieferung diese Geschichte immer in Betrieb auf Ishmael verstanden. Also obwohl diese Geschichte von Hagar und Ishmael taucht nicht im Koran, aber diese Geschichte ist eigentlich mit Ishmael verbunden gebracht. Und vielleicht, also es gibt ich kann über einen Grund denken, wenn man sieht, dass die Namen nicht erwähnt. Und das erinnert mich an die These von Mohsen Goudazi, ein Koranforscher in den Vereinigten Staaten. Und er hat die These entwickelt, dass die Abraham-Geschichte im Koran eine Kernrolle dabei spielen, wie der Islam im Verhältnis zum Judentum und Christentum zu verstehen ist. Also Islam in seiner These ist eine Religion, die ganz von Anfang an sich als sozusagen Schwesterreligion des Judentums und Christentums versteht. Und die Tatsache, dass der Koran selbst hier den Namen von Sohn Abraham nicht erwähnt, konnte im Rahmen dieser These so verstehen werden, dass die Geschichte sowohl für die Araben, die sich als Nachfolger Ishmael identifizieren, als auch für die Juden und Christen, die diese Geschichte in Bezug auf Isaak verstehen, identifizierbar sein könnte. Das könnte eine Erklärung sein.
Spannend. Weil im hebräischen Text steht der Name. Deshalb, da kann man jetzt gar nicht, den kann man nicht weginterpretieren.
Soll ich da vielleicht nochmal weiterlesen, weil wir gerade ja nur diesen ersten Vers hatten? Lese ich mal weiter, wie es dann weitergeht. Oder ich fange nochmal an und dann lese ich weiter. In jenen Tagen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham. Er sagte: Hier bin ich. Er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak.
Genau, da merkst du schon am Text. Also vorher müssen wir noch mal ein bisschen, aber ich gehe jetzt mal auf den Isaak ein. So nimm deinen Sohn, deinen einzigen, wo du denkst, sag mal, stottert Gott. Also was ist da los, ja? Und jüdische Auslegung ist immer, wenn der Text ungewöhnlich ist, dann füllt man die Lücken. Also Midrash ist ja zum Beispiel ein Wort für Auslegung. Midrash heißt suchen. Ich suche also nach Erklärungen, Antworten oder offenen Stellen oder Ungereimtheiten, so. Und der Midrash, der erklärt, hier war ein Gespräch zwischen Abraham und Gott. Gott hat gesagt zu Abraham, nimm deinen Sohn. Abraham hat gesagt, welchen? Ich habe zwei. Gott sagt zu Abraham, nimm deinen Sohn. Abraham fragt, welchen? Gott sagt, deinen einzigen. Abraham sagt, jeder ist das einzige Kind seiner Mutter. Ja, der Ishmael ist die einzige Kind der Hagar und der Isaak ist der einzige Kind der Sarah, den du liebst. Ich habe beide lieb. Ja, also Gott kommt irgendwie nicht so, nämlich den Isaak. Und dann sagt der Abraham nichts mehr.
Ach, interessant, dass da sozusagen aus diesem einzigen geliebten Sohn, sage ich jetzt mal bewusst christlich formuliert, da so eine große Geschichte und zu des Dialog, also so ein großer Dialog zwischen Gott und Abraham gemacht wird.
Ja, und der zweite Sohn ist eben wichtig. Der ist immer mit. Da ist nicht nur der Isaak, sondern da ist immer auch der zweite, der mitgedacht wird. Die sich ja auch verstehen, ja. Also am Ende der Abraham-Geschichte begraben, der Abraham wird begraben von Isaak und Ishmael. Die stehen zusammen am Grab und da gibt's noch fünf andere Söhne. Der hatte ja noch eine dritte Frau, die Ketura oder sowas, ne? Das weiß man kaum. Aber alle sieben Söhne Abrahams sind dann hinterher auch bei der Beerdigung. Ich glaube, also zumindest Isaak und Ishmael, ob die anderen fünf, weiß ich, muss ich nochmal gucken. Na, aber Isaak und Ishmael, die sind wirklich ganz eng auch gesehen, ne?
Ach, das gefällt mir gut, dass die beiden Brüder da noch so, auch beide im Gedächtnis bleiben sozusagen, ne? Beide immer wieder vorkommen. Mhm. Das ist im Christentum sehr stark auf diesen ja einzigen geliebten Sohn hin zugespitzt, weil eben da schon in der Bibel angefangen im Neuen Testament, aber dann vor allem bei den Kirchenvätern sehr viel an der Auslegung passiert ist, dass immer der Sohn, der hier hingegeben wird, geopfert wird, mit Christus in Verbindung gebracht wird. Ne? Also da ganz schnell sozusagen an Christus gedacht wird, wo ja auch im Neuen Testament von gesagt wird, ne? Gott hat seinen einzigen Sohn, weil er die Welt so geliebt hat, hat er seinen einzigen Sohn hingegeben. Das nennt man Typologie, wenn sozusagen ein Typos Isaak jetzt mit dem Typos Christus in Verbindung gebracht wird. Oder eben der eine Vater, Abraham mit Gott, der seinen einzigen Sohn hingegeben hat ans Kreuz. Ne? Da wird also ganz eng eine Verbindung geknüpft. Und deswegen kommt dieser Text, den aus Genesis 22 zum Beispiel auch in der Osternacht vor, als zweite Lesung, wo man denkt, oh, so ein schwerer Text jetzt an der Osternacht, an so einem Wunder, also an dem größten Freudenfest des Christentums wird diese Lesung, dieser schwere Text als zweite Lesung nach der Schöpfungsgeschichte vorgelesen. In einer Reihe von sieben Lesungen. Und da, ja, genau, da merkt man, da ist also eine große Parallele gezogen zu dann Jesus, der sozusagen am Kreuz hingegeben wird, in christlicher Glaubenstradition.
Aber das nimmt doch dich dann als Hörer der Geschichte, nimmt dich das dann raus? Also dann hast du Gott ist wie Abraham und Isaak ist wie Jesus. Und bist du dann noch in der Geschichte oder ist das die Geschichte, die dann einfach nur Jesus erklärt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, ob ich da so als Theologin noch eine Antwort drauf geben kann, die jetzt, also ich denke dann eher die biblisch-alttestamentliche Geschichte, weil ich auch gelernt habe, die haben ihren eigenen Wert, die können auch für sich stehen, die dürfen auch für sich ausgelegt werden. Aber wenn das natürlich in der Osternacht gelesen wird, dann komme ich eigentlich nicht in die Geschichte rein, sondern dann lese ich diese Geschichte eigentlich auf Christus hin. Ich würde sagen, es kommt auch immer auf den Moment an, bin ich jetzt Theologin, die diese Geschichte auslegt oder verstehen will an sich oder bin ich in der Tradition, im Gottesdienst, im Glauben und ist das für mich, man sagt auch oft ein Vorausbild, also was schon mal passiert ist, was uns das dann heute nochmal erklären kann, was da eigentlich mit Jesus und was da eigentlich passiert ist sozusagen, dass das nochmal näher erklärt wird durch die biblischen, alttestamentlichen Geschichten. Christlicherseits wurde ja diese Geschichte oft oder lange jetzt bis jetzt eigentlich als Opferung Isaaks bezeichnet, weil man immer sozusagen auf die Geschichte dann des Sohnes Jesus, der da hingegeben wird, was ja auch in der Eucharistie immer als Opfer benannt wird. Deswegen wurde von Opferung Isaaks gesprochen, obwohl der Sohn ja gar nicht geopfert wird. Nee. Ne? Und ich weiß, heute wird aber auch exegetisch ja auf das zurückgegriffen, wie das Judentum diese Geschichte genannt hat, nämlich die Bindung Isaaks. Und da würde mich jetzt interessieren, was hängt mit diesem Wort Bindung zusammen? Was wird da für ein Wort verwendet oder hat da was hat das für eine Geschichte? Weil das eben im Christentum oft so als Opferung Isaaks nur bezeichnet wird. Und
ja, das ist ja das, was passiert, ne? Also war ja wo El Hamakom, sie kamen zum Ort, Asher Malo Ha Elohim, den Gott gesagt hatte, war Yiven Sham Abraham et Hamizbeach, und Abraham baute den Altar, war ja Aroch et Ha Etzim, wie langsam erzählt wird, ja, dann hat er die Hölzer alle sortiert, war ja Akot et Yitzrak, und er band den Isaak, seinen Sohn. Und die Geschichte wird ja immer langsamer, ja, und dann hebt er die Hand hoch und dann nimmt er das Messer an. Also es wird immer langsamer, die Erzählung, es ist fast Zeitlupe ist, und das Binden ist da Teil, so der legt den Isaak dahin und bindet ihn, und oh, das ist eine tolle Erzählkunst, ne?
Und das Binden ist aber, also ich meine, in den alten, älteren Übersetzungen, der Einheitsübersetzung würde auch Fesseln stehen oder, ne, in Fesseln legen, das ist das damit gemeint?
Könnte man verstehen. Ja, genau, binden, ne, also wie du ein Opfertier fest, also wenn du da ein Rind auf den Altar legst, muss es ja auch irgendwie zusammen.
Aber mit Bund, so eine Verbindung zwischen Gott und Mensch hat
gar
es
nichts
zu
damit
tun.
Zu tun. Nein, gar nicht. Nee, nee,
Bindung
nee.
Jetzt gerade als Verbindung zwischen Gott und Mensch auch verstanden, ne?
Nein, gar nicht. Nee, nee. Ist wirklich ja, wie wir deine Schuhe zubinden. Also du hast ein Seil und du bindest jemanden, also der wird auf den Altar gefesselt. Das kann man schon so sehen, ja. Ja, nochmal zurück zu dem, so wenn du das in der Osternacht hörst und bist da ja eigentlich gar nicht drin in der Geschichte, da finde ich im Judentum spannend, dass es ganz viele Identifikationsmöglichkeiten gibt. Die bekannteste ist die, dass man, das ist eigentlich ab den Kreuzzügen so geworden, dass man sich mit dem Isaak identifiziert. Mit den Kreuzzügen, da gab's zufällig war eine Mutter, deren Kinder ermordet wurden, und eins der Söhne hieß Isaak. Und dann ist eben Rachels Kinder und der Isaak, der in Mainz von den Kreuzfahrern getötet wird. Und da gibt's seitdem viele liturgische Dichtungen, also Pietim, die besingen, wie der Isaak gebunden wird und wie man im Grunde als jüdisches Volk gebunden wird, aber immer noch überlebt. Also da sind dann zwar, ja, Leute sterben, aber irgendwie ein Rest ist, also das Volk ist der Isaak. Und von dem Volk gibt's immer einen Rest, der überlebt und dann nicht umgebracht wird, aber natürlich werden dann viele umgebracht. Also diese Identifikation mit dem Gebundenen. Dann gibt's aber eine ganz andere Identifikationsmöglichkeit, die auch durch die Kommentare entsteht, wo Gott sagt zu dem Abraham, komm rauf, bring den Isaak rauf, und das hebräische Wort ist la'alot, hinaufführen. Und Ola ist das Opfer tatsächlich auch, ne? Das Opfer steigt ja nach oben, der Rauch steigt nach oben. Und dann sagt Gott ja später, nee, tu dem Isaak nichts zu leid, rühr ihn überhaupt nicht an. Also nicht mal das kleinste Tröpfchen Blut darf da fließen. Also tu ihm nichts. Und Abraham sagt zu Gott, meine Güte, auf dich kann man sich ja gar nicht verlassen. Erst sagst du, ich soll den Isaak opfern, jetzt soll ich ihn wieder nicht opfern. Dann ist der Widder so, was denn jetzt? Und Gott sagt zu Abraham, wieso bin ich unlogisch? Ich habe gesagt, geh rauf auf den Berg. Jetzt sage ich, geh runter. Ja, also wo das Ganze dargestellt wird als ein Missverständnis Abrahams, dass Gott sagt, ja, Ola, und der Abraham versteht Opfer und ja, handelt. Und man könnte, und das finde ich heute nämlich aktuell, dass religiöser Fanatismus passiert ja schnell, dass ich denke, oh, ich will mich besonderer Hingabe oder besonderem Einsatz, ich gebe alles für Gott. Und wo ist die Grenze? Und ich glaube, diese Geschichte, die lehrt uns Gott die Grenzen, ja, also nicht dein eigenes Kind, nicht das Allerliebste, das will Gott gar nicht, sondern Religiosität setzt Grenzen. Und hier ist auch, ja, wenn gesagt wird, opfere dein Kind, nee, es ging gar nicht um eine Schlachtung. Ich meinte was ganz anderes, und dass wir vielleicht Gott missverstehen können in einem fanatischen Hören. Das finde ich spannend an der Geschichte.
Ja, mir gehen auch gerade einige Auslegungen durch den Kopf, die ich von denen ich schon gehört habe. Ich würde gerne nochmal auf die Version zurückkommen, die Nasrin am Anfang vorgelesen hat im Koran. Was ich daran so sympathisch finde, ist, dass Abraham Isaak eigentlich mit in diese Deutung dessen, was Gott da sagt, hineinholt und fragt, Isaak, Gott hat mir das im Traum gesagt, was denkst du denn dazu? Und das ist das, was im biblischen Text nicht vorkommt. Es gibt zwar Kirchenväter, die dann auch von der Freiwilligkeit des Opfers sprechen von Isaak, aber das kommt so im biblischen Text nicht vor, dass Isaak sich da freiwillig hingibt. Aber das ist sowas anderes als jetzt biblisch, wo Abraham das dann so ein bisschen umschifft und sagt, Gott wird sich eben sein Opfer suchen. Das bleibt unklar und das ist im koranischen Text so, finde ich, sympathischer, dass er dann sagt, was denkst du, Isaak? Gott will das von mir, bist du dabei, jetzt mal ganz flapsig gesagt, ne? Und
ja. Das liegt aber auch an der Übersetzung, okay, weil da ist im hebräischen Text eine Zweideutigkeit und die jüdischen Auslegungen betonen, dass der Isaak aktiv zugestimmt hat. Das ist sowas, ne? Wir sind als Jüdinnen und Juden nicht Opfer, die einfach abgeschlachtet werden, sondern weil als Opfer bist du ja nicht mehr handlungsfähig. Also ist ja auch generell, ne? Da sollte man eigentlich wirklich in eine Therapie gehen, wenn man ein Opfer geworden ist. Du bist handlungsfähig, wenn du Entscheidungen triffst, wenn du ein Herr über dein Leben bist oder Frau. Und der Isaak, der willigt ein. Wie ja schon am Anfang, ne? Da ist ja eher der überhaupt das Ganze provoziert, indem er sich mit dem Ishmael da gestritten hat. Aber es gibt eine zweite Auslegung, wo die unterhalten sich ja. Also die gehen da zusammen und dann Vayoma Yitzhak el Abraham, dann fragt Isaak den Abraham, Avi, Papa, Vayoma, Hineni, und er sagt, ja, mein Sohn, hier sind Feuer und Holz. Wo ist denn die Ziege? Und jetzt kommt Hebräisch was Spannendes. Vayoma Abraham, da sagt Abraham, Elohim yireh lo hazi leola beni. Also wenn du das, und da ist sogar ein trennendes Zeichen, wenn man das kantiliert, würde da eine Pause sein. Also Abraham sagt zu Gott, Abraham sagt zu Isaak, Gott wird sich das Opfer ersehen, mein Sohn. Das kannst du nicht übersetzen, weil du musst im Deutschen hast du entweder Akkusativ oder Nominativ, ja. Also Gott wird sich das Opfer ersehen, meinen Sohn. Im Hebräischen ist das aber nicht, sondern Gott sieht das Opfer, Doppelpunkt, mein Sohn. Und dann geht's weiter und dann gingen die beiden zusammen. Und da gibt's auch Midrashim, also jüdische Auslegungen, die sagen, dass der Isaak da eingewilligt hat. Ja. Ach so, genau. Da war nämlich vorher auf dem Weg, gibt's auch eine Auslegung, dass Satan kommt und dem Isaak sagt, weißt du, was dein Vater vorhat? Und nö, ja, der hat das. Und dann sagt der Papa, ich sehe hier Ziege. So, dass das davor war, dass Satan dem sagt, ey, klär mal, was hier ist. Und als Abraham dann sagt, mein Sohn, dann ist okay, und dann sagt Isaak auch dem Satan, wenn ich bin, das ist Abrahams Gott, ist mein Gott und ich unterstütze das voll und ganz. Und dadurch wird der Isaak sehr aktiv in seiner Rolle.
Und das finde ich eben das, was nicht in dieser Einheitsübersetzung so rauskommt, dadurch, dass eben da nicht meinen Sohn, sondern eine Ansprache, ne, mein Sohn draus gemacht wird.
Wie wird da?
Da wird einfach
ist es da übersetzt?
Komma, mein Sohn, also als ob der das, Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, Komma, mein Sohn. Ne, ja, das wird nicht.
Also du kannst es ja im Deutschen, du musst dann meinen Sohn
sagen,
oder man macht vielleicht mein Klammern.
Ja, das würde ein bisschen helfen. Mir war eigentlich aus theologischer Sicht wichtig zu sagen, diese Bereitschaft, Opfer zu werden, ist jetzt in, was Jesus Christus betrifft, sehr wichtig. Ne? Also das ist kein Opferbegriff, wo Jesus Opfer wird und da ganz untätig bleibt. Und überhaupt der Opferbegriff ist ja ein sehr schwieriger Begriff. Es geht hier nicht um ein Opfer, mit dem Gott besänftigt werden sollte, ne? Dass er jetzt nicht mehr zornig ist, wie das so ursprünglich religionsgeschichtlich ist, sondern da geht es darum, dass im Grunde Gott seinen Sohn hingibt, um die Menschen zu erlösen. Das ist jetzt ein Glaubenssatz, den man erklären müsste, aber so ist der Opferbegriff verstanden. Es geht nicht darum, jetzt da mit dem Opfer Gott zu besänftigen, nur um das mal angesprochen zu haben, wenn dieser schwierige Begriff immer verwendet wird.
Es ist sehr interessant, dein Punkt, weil ich glaube, dass die Idee auch so war im Koran, weil Ismail und Abraham zusammengehören zu dieser prophetischen Linie in, nach islamischem Verständnis von Prophetologie. Und von daher ist es wichtig, dass sie beide in einer Zusammenarbeit das machen. Und also diese Bereitschaft, auch Opfer zu sein, gehört auch zu dieser Prophetologie. Mhm. Also Prophetologie hat auch, also im Islam, eine anthropologische Dimension. Deswegen sie sind die unsere Role Model. Mhm.
Ja, oh, es gibt ein ganz schönes Gedicht von Shin Shalom. Das geht so. Yishmael, mein Bruder, du, wie lange noch lässt Streit uns keine Ruhe? Mein Bruder, seit Urzeiten, die längst vergangen sind, mein Bruder, Hagars Kind, mein Bruder, der sich auf Wanderschaft befindt. Ein Engel ward gesandt zu uns beiden, ein Engel wachte über unser Leiden. Dort in der Wüste, wo Durst den Tod wird bescheiden, ich, Sarahs Sohn, auf dem Altar, um ein Opfer zu bereiten. Yishmael, mein Bruder, reich mir die Hand. Es war der Engel, der dich und mich aneinander band. Die Zeit flieht davon, bring den Hass zur Ruh. Gemeinsam lass uns tränken, Schaf, Böcklein und Kuh.